Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Slowenien ist der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, die nächste Woche beginnt. Das Land hat nur 2 Millionen Einwohner, jedoch recht viele, auch hierzulande bekannte Autorinnen und Autoren.
Der Akkordeonspieler wollte nicht aufhören. Obwohl man ihm Geld anbot, damit er endlich aufhörte, schüttelte er den Kopf, wiederholte immer wieder dieselben notdürftig zusammengestoppelten Weisen und spielte ständig an immer denselben Stellen falsch. Die Bürger schrieben Beschwerdebriefe an die Stadtverwaltung, unterhielten Belehrungen über Meinungsfreiheit und entrichtete Gebühren.
Andrei Blatnik, 1963 geboren in Ljubljana. In seinem Roman »Platz der Befreiung« wird der Akkordeonist am Wahrzeichen von Ljubljana, den drei Tromostorje-Brücken über die Ljubljanica, zur Symbolfigur slowenischer Selbstverortung zwischen der Erinnerung an Titos Jugoslawien und dem demokratischen Aufbruch nach der Unabhängigkeit 1991. Blatniks Roman erzählt vom Jahrzehnt des großen Umbruchs. Heute spielt der Akkordeonist, den es nicht nur in Blatniks Buch gibt, noch immer am gleichen Ort.
Dieser Akkordeonspieler ist so präsent wie die kommunistische Partei in den 50er Jahren. Er ist eine reale Figur und er macht sein Ding, weil er glaubt, dass diese Melodien das sind, was heute gespielt werden muss. Das ist ärgerlich, auch weil er Slowenien auf ein Klischee reduziert. In einem kleinen Land, das bisher kaum im Bewusstsein der Menschen präsent war, geht das sehr schnell. Und es erinnert daran, dass die Vorstellung, alle Probleme würden gelöst, wenn Slowenien erst einmal unabhängig, demokratisch und kapitalistisch sei, nun auf dem harten Boden der Realität angekommen ist. Wir haben blaue Flecken davon getragen, Spuren auf dem Körper.
Worte, Welten, Wunder. Slowenien, Gastland der Frankfurter Buchmesse. Von Cornelius Wüllenkämper.
Die Spuren, die die große Geschichte im kleinen Land zwischen Ungarn, Italien, Österreich und Kroatien hinterließ, umkreist die slowenische Literatur nicht erst seit der Zeit der demokratischen Transformation.
Für den fremden Kapitalisten und Beamten war der slowenische Arbeiter ein Tier, das schweigen muss, weil es nicht sprechen kann, wie ein Mensch.
Notierte etwa Ivan Zanka, Leitfigur der literarischen Moderne in Slowenien, bereits in seiner Schrift »Die slowenische Kultur, der Krieg und die Arbeiterschaft«, kurz bevor die Habsburger Monarchie zerfiel. Wenig später ging Slowenien im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen auf. Ein Leitmotiv in Zankas Essays, Gedichten und Erzählungen ist die Repenenje der Slowenen. Eine verklärte Sehnsucht nach individueller Freiheit einerseits und das kollektive Leiden an der unfreien Lebenswelt andererseits. Ein weiterer bedeutender slowenischer Dichter, Tomáš Šalamún, schrieb ein kurzes Jahrhundert und drei Fremdherrschaften später.
Tomáš Šalamún, der ungläubige Enkel. Nick nicht ein im Zug, Venedig, Wien, lieber Leser. Slowenien ist so winzig, du könntest es verfehlen.
Die vielfältigen Einflüsse aus den romanischen, slawischen und germanischen Kulturen und die wechselnden Fremdherrschaften machten Slowenien zu einem Land von enormer kultureller und literarischer Vielfalt. Und die Suche nach der eigenen Mentalität oder nationalen Identität zu einer offenen Wunde. Bis heute. Aleš Steger, Lyriker, Essayist, Romancier, Verleger und zentrale Figur des deutsch-slowenischen Literaturaustauschs, ist überzeugt, dass der Slowene scheinheilig sei.
Aleš Steger, Gebrauchsanweisung für Slowenien. Er hat eine Doppelmoral verinnerlicht, die ihn untertänig und hochnäsig zugleich erscheinen lässt. Dem Balkan gegenüber fühlt er sich überlegen, obwohl sich ein solches Gefühl nicht aus der Realität speist, sondern aus Vorurteilen. Und ebenso wird er schnell still, wenn der Westen spricht. Oder er wiederholt brav, was eben gerade gesagt wurde. Das Hauptziel ist, wenig vom eigenen nach außen dringen zu lassen. Der Welt nichts Schlechtes über sich zu verkünden. Strahlend und zugleich verkannt dazustehen.
Woher stammt dieses gebrochene Verhältnis der Preußen des Balkan zum eigenen Land und dessen Nachbarn? Aleš Steger interpretiert es psychologisch.
Er leidet unter dem Druck, immer einen besseren vorspielen zu müssen. Obwohl er eigentlich nicht weiß, wozu und warum. Es ist dieser Drang in ihm, ein besserer als er selbst zu sein.
Ich komme aus wirklich einem kleinen Land, auch kleinkariertes Land. Ich meine, für viele Leute hier endet bei Karawankentullen der Welt. Gott sei Dank nicht für alle. Aber viele Leute denken so.
Meint Anja Saag Golob. Mit 47 Jahren eine der wichtigsten lyrischen Stimmen ihrer Generation. Der Karawankentunnel ist eine 8 Kilometer lange Autobahnanbindung an Österreich. Manche behaupten, es sei Sloweniens Anschluss an die Welt. Etwa so wie Sloweniens Auftritt als Ehrengast bei der Frankfurter Buchmesse 2023 als Autobahn zum literarischen Weltmarkt gesehen wird.
Hier ist es wirklich eine Jahrhundertmöglichkeit. So ist es präsentiert und so ist es auch gesehen. Diese Gesellschaft hier leidet sehr davon, dass wir halt Schrauben für die deutsche Autoindustrie machen. Aber ich rede nicht so über Ökonomie, ich rede mehr über Bewusstsein von Leuten oder wie sie denken. Es ist irgendwie in die Wasser oder in der Luft, dass wir klein sind und dass wir sehr, sehr dankbar sein müssen für alles, was wir kriegen von den großen Herren.
Weil ihr Land so klein und machtlos sei, so meinen manche, suchen Slowenen das Leben im Exil. Im Inneren oder im Äußeren. Eine Folge der fast 1000 Jahre währenden Fremdherrschaft? Nach den Franken kamen die Habsburger, die Türken, Napoleon Bonaparte, erneut die Habsburger, gefolgt vom Königreich Jugoslawien. Im Zweiten Weltkrieg teilten Italien und das Deutsche Reich Slowenien unter sich auf. Dann wurde das Land Teil von Titos demokratischer, föderativer Volksrepublik Jugoslawien. Ist Slowenien ein geografischer und politischer Transitraum, in dem sich ein intuitives Misstrauen gegenüber Fremden entwickelt hat?
Der Slowene hat immer noch Angst. Weil seine Hoffnungen winzig sind in einem Land, das grundsätzlich und praktisch hoffnungslos ist, sind auch seine Ängste ein winziger häuslicher Wauwau.
Schrieb 1990, kurz vor der Unabhängigkeit, der 2005 verstorbene Dramatiker und Dichter Dane Seitz. Die Vergangenheit hält Slowenien bis heute gefangen. Daher verhandelt die Literatur die Traumata der Vergangenheit und der Gegenwart. Die Kollaboration mit den Deutschen, die Massenexekutionen der kommunistischen Partisanen nach dem Krieg, den Sozialismus, aber auch die Frage nach dem Für und Wider der liberalen Marktwirtschaft. Im Lande etablierte Autoren wie Roman Rosina oder Vinko Möderndorfer legen zum Auftritt Sloweniens auf der Buchmesse in Frankfurt seitenstarke historische Familienepen vor, die das Schicksal des Landes unter verschiedenen Herrschaftssystemen untersuchen. Drago Janča, Sloweniens bedeutendster lebender Autor, hat die Geschichte Sloweniens in beinahe all seinen Werken behandelt. Auch in seinem neuen Roman Als die Welt entstand. Historische Romane schreibe er aber keineswegs, betont Janča, als er im altehrwürdigen Café Union am Rande der Altstadt von Ljubljana Platz an seinem Lieblingstisch nimmt.
I don't believe that history novel exists because I'm writing about people, how they are, how they could be today.
Ich glaube nicht, dass so etwas wie ein historischer Roman überhaupt existiert. Ich schreibe über Menschen, wie es sie auch heute noch geben könnte. Und gerade die Nachkriegszeit als Kapitel der slowenischen und europäischen Geschichte ist ein absolut zeitgenössisches Thema, das wir längst nicht hinter uns haben. In Deutschland hat man sich mit dem Narzissmus auseinandergesetzt, nicht aber in Slowenien. Und dann erst der Sozialismus, seine positiven und negativen Seiten. Das ist in ganz Osteuropa noch ein Thema. Da geht es nicht um Geschichte, sondern um einen Teil unseres heutigen Lebens.
In Als die Welt entstand, erzählt Janša die Geschichte des 12-jährigen Daniel, der in den frühen 1960er Jahren versucht, sich einen Reim zu machen auf eine widersprüchliche Gegenwart in Maribor. Sie ist geprägt von seelischen Verheerungen und sozialer Degradierung, von schwelendem Hass und offenen Rechnungen. Auch Janša wuchs in dieser politisch höchst aufgeladenen Zeit auf.
Es war eine Schlüsselepoche unserer Gesellschaft, aber auch für mein Leben. Ich selbst kam ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Maribor zur Welt. Eine Stadt mit einem besonders anschaulichen deutsch-slowenischen Hass-Liebe-Verhältnis. Dort kam ich zur Welt und meine gesamte Jugend über habe ich die Geschichten aus dem Krieg gehört. Über die deutsche Besetzung Maribors, dass einige zu den Partisanen gegangen sind und andere ihre Leben einfach weitergelebt haben. Die Vergangenheit lag noch in der Luft.
Als die Welt entstand, ist ein autobiografisch inspiriertes, kein autobiografisches Werk, betont Janša. Der Vater der Hauptfigur Daniel kämpfte, so wie Janšas Vater, als Partisan. Die aus Kärnten zugezogene junge Frau namens Lena, die den Herrn im Viertel die Köpfe verdreht, gilt ihm als Gestapo-Hure.
Ich habe ja gewusst, was mit ihr los ist. Das ist eine Gestapo-Hure. Das kann Lena nun wirklich nicht sein, denkt Daniel. Im Krieg war sie ja noch ein Kind. Für Vater ist jeder eine Gestapo-Hure. Auch Daniels Mama, wenn er im Rausch wütend wird. Und alle ihre Schwestern.
Wundersame Worte und geheimnisvolle Geschichten, biblische Mythen und slowenische Heldenerzählungen lassen in Daniels erwachendem Bewusstsein eine ganz eigene Welt entstehen. Überlebende des Holocaust, Soldaten, Partisanen, Kollaborateure, Kriegsgewinnler, Slowenen und Deutsche leben in Maribor Anfang der 1960er Jahre Tür an Tür wie Gefangene der Vergangenheit und ihrer Ideologien. Wie sehr die Propaganda der einstigen Kriegsparteien auch die nachgeborene Generation vergiftet, davon erzählt Janšas Roman in jeder Zeile. Drago Janša geht es um die Entlarvung des sozialistischen Heldenkults, der eindimensionalen Sicht auf die Geschichte, die nur eine Wahrheit kennt und die Gegenwart in Geiselhaft nimmt.
Schauen Sie sich Russland heute an. In dessen Mentalitätsstruktur finden sich deutlich Spuren der Vergangenheit, von Kommunismus, Totalitarismus und einer Kontrollgesellschaft, wie sie sie 70 Jahre lang erlebt haben. Nie wurde ein Strich darunter gezogen. Und das gilt auch für uns hier in Slowenien, wenn auch in geringerem Maße. Aber selbst wenn wir diese Vergangenheit schematisch aufarbeiten würden, würde das nichts ändern. Denn es steckt den Menschen im Kopf und im Herzen, in Erinnerungen und in den Familien.
It's in people, hearts and minds and memories and families.
In seinen Werken untersucht Drago Janša immer wieder die Motive und Impulse menschlichen Verhaltens im Strom der Geschichte. Zeigt in seinen Geschichten über die Vergangenheit die zeitlosen Mechaniken des Lebens. Er wurde Anfang der 70er Jahre wegen der Weitergabe von Schriften über die Massaker slowenischer Partisanen inhaftiert. In eben dem Gefängnis, in das 30 Jahre zuvor die deutschen Besatzer Janšas Vater als Partisan gesperrt hatten. Nach dem Zerfall Jugoslawiens galt Drago Janša als demokratisches Gewissen der Nation und man bot ihm politische Führungsposten an.
Eines Tages spazierte ich durch Ljubljanas Straßen. Plötzlich wusste ich, ich werde es nicht machen. Ich hatte gezweifelt, denn die Vorstellung, dass wir etwas bewegen können, war natürlich verführerisch. Ich bin ein zupackender Mensch. Aber ich fragte mich, will ich an politischen Versammlungen teilnehmen und zu Demos gehen? Meine Leidenschaft gilt dem Schreiben. Und ich bin bis heute froh, dass ich mich so entschieden habe.
Als politischen Autor begreift Drago Janša sich nicht. Gleichwohl plädiert er in seinen Essays und Romanen für eine differenzierte Aufarbeitung der Vergangenheit und fordert, dass man aus der Geschichte für die Gegenwart lernen solle. Seine Heimatstadt Maribor hat er zwar verlassen, literarisch kehrt er aber immer wieder zurück. Knapp 2 Stunden braucht der Zug vom zentralslowenischen Ljubljana bis nach Maribor am Fuße des dicht bewaldeten Bachergebirges unweit der Grenze zu Österreich. Mit rund 95.000 Einwohnern ist das einstige Marburg an der Drau die zweitgrößte Stadt Sloweniens. Dort hat sich Anja Sack-Golob, die meist beachtete Lyrikerin ihrer Generation, gerade neu eingerichtet. Sie fühlt sich der starken slowenischen Lyrik-Tradition verbunden. Allen voran nennt sie das Ausnahmetalent Srećko Kozovel, der 1926 mit nur 22 Jahren an einer verschleppten Erkältung starb und dessen visionäre Gedichte und beschwörenden Hymnen auf die slowenische Karstlandschaft im Süden ins nationale Kulturerbe einging. Weitere Identifikationsfiguren sind der Lyriker und Mentalitätschronist Dane Seitz und die legendäre Dichterin, Schriftstellerin und Schauspielerin Svetlana Makarovic. Die 47-jährige Golob ist ein literarischer und politischer Gegenpol zum Altmeister Drago Janša. Die Altlasten der slowenischen Geschichte hat sie abgeschüttelt. Gemein haben beide allerdings eine unerschrockene, unabhängige Denkweise, die lieber aufrührt als einsteckt und menschliche Toleranz über ideologische Borniertheit stellt. Lyrik ist für Sack-Golob die schärfste Waffe im Kampf um Wahrhaftigkeit.
Die Ruschka-Straße ist jetzt renoviert worden, so 2 Jahre her. Und es geht bis zum Zentrum, von genau Zentrum, den alten Markt. Und wir haben hier gesucht, um einen Platz zu finden, wo wir dann wirklich tatsächlich das Buchladen machen konnten.
Anja Sack-Golob führt die historische, frisch sanierte Kärntner Straße hinunter. Sie stammt aus dem slowenischen Teil Kärntens und hat als Kind Deutsch gelernt.
Wir haben in Slowenien ein großes Problem, was zu machen, dass die Leute mehr lesen, generell. Und deswegen haben wir auch die Buchhandlung. Die Bücher kommen nicht zu denen. Jetzt versuchen wir, die Bücher ein wenig mehr zu denen zu bringen.
Slowenien ist, nach Island, das Land mit der weltweit größten Dichte an Schriftstellerinnen und Dichtern pro Kopf. Das besagen zumindest die Statistiken. 4 preisgekrönte, zum Teil auch ins Deutsche übersetzte Gedichtbände hat Anja Sack-Golob bisher veröffentlicht, einen Verlag gegründet und einen landesweiten Lyriktag mit Dichterlesungen an Schulen initiiert. Als Lyrikerin wird sie regelmäßig zu internationalen Festivals eingeladen. Als Journalistin verfasst sie viel beachtete Kolumnen für Zeitung und Radio.
Deswegen, es ist wirklich klein. Es muss halt klein sein, ne? Weil es ein Zentrum ist. Aber Licht. Das sind unsere Bücher, das sind von uns, von unseres Verlag. Aber wir werden hier von 25 kleinen Verlegen oder Mikroverlegen oder die selbst verlegen, Bücher verkaufen. Nicht nur unsere natürlich. Es sollte schon so ein Punkt in der Stadt sein, wo auch diese kleinen Verlege die Möglichkeit haben, um zu verkaufen.
In dem nur 13 Quadratmeter kleinen Ladenlokal sind noch einige Kacheln des ehemaligen Verkaufsraums für Palatschinken sichtbar. An den Wänden erheben sich jetzt massive Holzregale. Eine intime, freundliche Atmosphäre herrscht in dieser liebevoll gestalteten Bücherboutique. Neben den Graphic Novels aus dem eigenen, 2013 gegründeten Verlag Wiege, Waage, Kniege stehen Romane, Erzählbände, Kinderbücher, Lyrik und Sachbücher aus den Bereichen Geschichte, Philosophie und Feminismus. Gemeinsam mit ihrer Frau Sala hat Anja Sag-Golob den Buchladen Mariborka getauft.
Weil dieses Borka, das bedeutet Kämpferin, eine Frau, die kämpft. Und dann geht das zusammen, sehr gut zusammen mit dem Namen von Stadt. Und dann kam es zu Mariborka. Dieser Name war von Anfang an so ein Stichwort für das ganze Projekt.
Mariborka ist Maribors einziger unabhängiger Buchladen und muss sich gegen die örtliche Filiale der Buchhandelskette Felix Knilgana mit landesweit 13 Zweigstellen behaupten. Die größte Verlagsbuchhandelskette des Landes, Mladinska Kniga, verfügt über rund 50 Filialen. Unabhängige Buchhandlungen gibt es in Slowenien gerade einmal 9, Tendenz sinkend. Der Markt ist mit etwas über 2 Millionen Einwohnern sehr klein. Außerdem unterhält der Staat ein Netz von 280 öffentlichen Bibliotheken, ein Erbe aus sozialistischen Zeiten und bis heute der wichtigste Pfeiler der Bücherdistribution. Und doch waren die ersten Monate von Mariborka vielversprechend. In der Lyrikabteilung steht neben slowenischen Klassikern auch Sag-Golobs Gedichtband Anweisungen zum Atmen.
Ach komm, Anja. Du bist unentrinnbar naiv. Trotz allem, was dir jedes Ausatmen bringt, atmest du ein, immer wieder. Du bist Idealistin, bist so getaktet, trägst es im Körper.
Das ist schon eine gute Zeile dafür, ja. Es war wirklich idealistisch, tatsächlich, das so zu machen. Und wir wussten überhaupt nicht, ob wir vielleicht schon nach so 10 Tagen sagen würden, das geht nicht. Aber ich muss schon sagen, wir waren total überrascht zu sehen, dass die Leute auf unserer Seite stehen und die wirklich versuchen zu helfen. Für uns war das gigantisch.
In den Kolumnen formuliert Anja Sag-Golob mit überschäumender Energie ungeschminkte Kritik an der staatlichen Kulturpolitik oder den Folgen der freien Marktwirtschaft für die Lebensbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern. In der Lyrik thematisiert sie dagegen die Selbstbehauptung des Individuums.
Anja Sag-Golob, Anweisungen zum Atmen, Hobby. Was mich stark macht, proper und stark wie Popeye. Und was mir Recht gibt, auch wenn ich nicht Recht habe, nicht mal aus Versehen, ist die erste Person Singular. Kurzum, Kampfansage. Wer das nicht aushält, soll die Lyrik nicht stalken. Sie wird's ihm nicht besorgen, nicht mal aus Versehen. Sie ist vielleicht eine Schlampe, aber nicht dumm, wie Politik.
Mit den Kulturinstitutionen hat Anja Sag-Golob gebrochen. Auf die Unterstützung der Stadt Maribor für den Buchladen verzichtet sie, weil man dort den Wert von Lyrik und Kunst nicht verstehe. Die Teilnahme am Auftritt Sloweniens als Ehrengast der Frankfurter Buchmesse hat sie abgesagt. Der konservative Politiker Dimitri Rupel, ehemaliger Außenminister und kurzzeitig umstrittener Leiter der Nationalen Buchagentur JAG, hat ihr öffentlich vorgeworfen, auf staatlich subventionierten Reisen ins Ausland schlecht über das eigene Land zu sprechen. Es kam zum medialen Schlagabtausch, der mit Rupels Absetzung und Sag-Golobs Absage endete. Ihrer journalistischen Arbeit als kritische Kolumnistin stellt Sag-Golob den poetologischen Absolutheitsanspruch ihrer Lyrik gegenüber. Lyrik ist für sie eine Naturgewalt, ein Lebenssystem, ein Fass, das sich mit Tropfen füllt, bis es überläuft und in ein Gedicht mündet. Nicht ihre Gedichte seien politisch, vielmehr sei die Lyrik eine revolutionäre Geste.
Weil Kapitalismus will, dass du irgendwas willst, das ganze Zeit. Und dass das, was du willst, du niemals kriegen kannst. Lyrik ist da, um dir eine Freiheit zu beschaffen, dass du selber genauso sein kannst, wie du bist. Du kannst zu Lyrik kommen, genau wie du bist. Dick, dünn, alt, jung, mit Geld, ohne Geld, reif, nicht reif. Es ist egal. Es ist wirklich egal. Du kannst sein, genauso wie du bist, und Lyrik ist für dich da. Ist für alle da.
Left here to this door. After me, okay.
Hier links durch die Tür. Kommen Sie mir einfach hinterher. Sie werden nachher auch allein wieder herausfinden.
Zurück in Ljubljana. Andrej Blatnik verstaut sein Fahrrad im Verschlag hinter einem Wohnriegel aus sozialistischen Zeiten. Unweit des weitläufigen Tivoli-Landschaftsparks, der grünen Oase Ljubljanas. Blatnik beschäftigt sich in seinem aktuellen Roman »Platz der Befreiung« mit den Bedingungen literarischen Schaffens in der postsozialistischen Welt.
Am besten gehen wir in die Küche. Oder schauen Sie sich erst mal um den Geist der Schriftstellerhöhle zu spüren. Hier, diese Ecke steht in Verbindung mit meinem neuen Roman. Das Hobby eines alten Mannes, wissen Sie? Um jung zu bleiben, kaufen die einen sich eine Harley-Davidson, die anderen, wie ich, kaufen sich Gitarren.
Blatniks Roman erzählt von den Erfahrungen seiner Generation während der Transformationszeit, den 90er Jahren. Blatniks eigene Transformation begann bereits 1977. Mit 14 Jahren besuchte er das erste Konzert der slowenischen Band Punktri in einer Schulsporthalle in Ljubljana vor 200 Leuten. Punktri galten damals, lange vor der notorischen Kultband Laibach, als erste Punkformation hinter dem eisernen Vorhang.
Ich ging aus Neugier hin. Bei Punktri wurde eine Tür zu der Erkenntnis geöffnet, dass alles möglich ist. Die Band wurde sehr schnell sehr bekannt, weil sie so anders war als alles andere. Nicht im musikalischen Sinne, sondern weil sie Dinge klar ausgesprochen haben, was man zu den damaligen Zeiten eigentlich nicht laut sagte.
Blatnik gründete selbst eine Band, spielte Bass, schrieb Songtexte, arbeitete als Literaturkritiker und Werbetexter und ist heute freier Schriftsteller und Universitätsdozent für Verlagswesen und kreatives Schreiben. In seinem Roman »Platz der Befreiung« irrt der namenlose Held wenige Jahre nach Titos Tod durch die letzten Jahre der Sozialistischen Republik. Ausgangspunkt ist die große Kundgebung der Unabhängigkeitsbewegung im Juni 1988 auf dem Kongressplatz in Ljubljanas Altstadt.
Andrej Blatnik, Platz der Befreiung. Aus allen Seitenstraßen strömten die Menschenmassen herbei. Von links, von rechts, von überall. Unaufhaltsam. Hippies, Punker, Studenten, Stadtstreicher, Gewerbetreibende, Arbeiter, Professoren, Bauern. Alle. Innerhalb weniger Minuten war der Platz bis in die letzten Ecken gefüllt. Wildfremde Menschen nickten einander zu und grüßten sich. Wir stehen zusammen, sagten sie einander ohne Worte. Wir sind nicht allein. Wir sind viele. Und es kommen noch mehr. Wir werden noch mehr. Na klar war ich da. Dieses Mal waren 30.000 bis 40.000 Leute da, eine riesige Menge. Punktri hatte sich als Band zwar aufgelöst, zu diesem Anlass aber wieder zusammengeschlossen, um für ihre Freunde im Gefängnis zu spielen, wie es hieß.
Platz der Befreiung ist eine Nahaufnahme von der Entstehung des modernen Sloweniens. Blatniks romaneskes alter Ego will sich als Literaturkritiker etablieren. Doch der Gang der Geschichte sieht einen anderen Weg vor.
Wenn er weiterhin Kritiken schreiben wollte, musste er seinen Lebensunterhalt aus anderen Quellen bestreiten. Und die glitzernde Welt der Werbung erwies sich dafür als gute, immer bessere Möglichkeit. Im vorangegangenen System war diese Tätigkeit gering geschätzt worden, wie so manches, was mit Geld zu tun hatte. Aber jetzt hatten sich die Dinge gewandelt. Sie blühte unglaublich auf. Alle wollten immer sichtbarer, immer hörbarer sein. Mehr. Auf jeden Fall mehr. Kunden gab es immer mehr. Ideen immer weniger. Obwohl es hier, im Unterschied zu anderen Jobs, Leute gab, die bereit waren, dafür zu bezahlen, dass man statt ihrer gut formuliert, dass sie gut sind.
Andrej Blatnik ist sich sicher. Der Einzug der globalen Wirtschaft in das kleine Slowenien erweiterte einerseits die literarische Vielfalt durch zahlreiche Übersetzungen aus dem Ausland, zugleich nahm die Bedeutung der heimischen Literatur kontinuierlich ab.
Vor dem Ende des Sozialismus in Slowenien spielte Literatur eine sehr wichtige Rolle. Aber nicht nur aus literarischen Gründen, sondern weil sie die Möglichkeit war, eine andere Sprache zu sprechen als die offizielle Sprache des Staates oder der kommunistischen Partei. Literatur war bedeutend, weil sie abweichenden Meinungen eine Stimme verlieh, die Welt anders erzählte. Die Autorinnen und Autoren waren überzeugt, wenn der Kapitalismus kommt, wird es uns allen gut gehen. Wir werden für unsere Kunst respektiert werden. Aber das Gegenteil war der Fall.
Im Sozialismus existierten in Slowenien rund 20 Verlage, erklärt Blatnik. Heute seien es mehr als 100, die meisten davon Klein- und Kleinstverlage. Wo früher 2000 Titel im Jahr erschienen, seien es nun rund 6000. Ein Großteil davon Übersetzungen aus dem Ausland.
Früher war der Anteil der Menschen, die von ihrer Literatur leben konnten, größer. Allerdings gab es auch deutlich weniger Schriftstellerinnen und Schriftsteller. 1991, als in Slowenien erstmals der Preis für den besten Roman vergeben wurde, erschienen pro Jahr 17 Romane. Heute sind es mehr als 170, also über 10-mal so viele. Jeder fing damals an, einen Roman zu schreiben. Die Verlage veröffentlichen alles, was sie in die Hände kriegen. Es gibt keine Filter mehr vor der Veröffentlichung.
Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Einerseits vergibt die slowenische Buchagentur JAK großzügig Subventionen und Stipendien an heimische Autorinnen und Autoren sowie Übersetzer. Und andererseits kauft das Netz der 280 öffentlichen Bibliotheken den Verlagen fast jedes Buch ab, sodass die Verlage mit einem Mindestabsatz auch abseitiger Titel kalkulieren können. Das war 1986 anders, schreibt Blatnik in Platz der Befreiung fast nostalgisch. Damals hat eine Spezialausgabe der Literaturzeitschrift Nova Revija mit aufrührerischen Beiträgen zum slowenischen Nationalprogramm politische Reformprozesse in Gang setzen können.
Andrej Blatnik, Platz der Befreiung. Es waren Zeiten, als sich Denker und Dichter nicht durch die Ökonomie des Mehrwerts rechtfertigen mussten. Die Erlangung der staatlichen Selbstständigkeit begann mit der Selbstständigkeit des Geistes, nicht des Geldes.
Andrej Blatnik fand sich unter den veränderten Bedingungen zurecht. Er hat über 20 Romane und Kurzgeschichtensammlungen veröffentlicht, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, und erhielt 10 Jahre nach der Unabhängigkeit die wichtigste künstlerische Auszeichnung Sloweniens, den Prešeren-Preis. Ein Grundmotiv seiner Romane und Erzählbände ist der plötzliche Zerfall der gewohnten Welt und Lebensumstände. In »Platz der Befreiung« thematisiert er auch die fehlende Aufarbeitung einer Vergangenheit, die von der rasanten Modernisierung Sloweniens verschüttet wurde.
Ich habe mich immer gefragt, wie es möglich ist, dass es in Slowenien hunderte Romane über den Zweiten Weltkrieg gibt und nicht einen einzigen über den 10-Tage-Krieg von 1991. Das wäre eine Frage für unsere nationale Psychoanalyse. Wieso bisher eigentlich niemand einen echten Roman darüber geschrieben hat, der diese Epoche literarisch reflektiert?
There is almost nothing being written about that.
Auch Blatnik hat diesen Roman nicht geschrieben. Er beschreibt den Platz der Befreiung anschaulich die gesellschaftlichen Stimmungen, politischen Voraussetzungen und individuellen Dispositionen, die die Transformation erst möglich machten und ihre Folgen für den Einzelnen. Literatur ist für Blatnik die Axt, um das gefrorene Eis der Geschichte zu brechen.
Yeah, 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 yeah. Это майка кулы, 2-0-2-2. Поново, вай, бамо. Давай. Имам добар вайб, добар вайб.
Das Schicksal der Binnenmigranten und ethnischen Minderheiten beschäftigt den 1980 in Ljubljana geborenen Autor und Regisseur Goran Vojnović. In seinen Büchern räumt er auf mit der Vorstellung, Slowenien sei nicht nur militärisch, auch gesellschaftlich fast unberührt von den Balkankriegen geblieben. Auf der Terrasse der hippen Neubar im Zentrum von Ljubljana. Vojnović ist hochgewachsen, wirkt durchtrainiert in seinem sportlich eleganten Outfit. Mit seiner aufgeräumten, seriösen Art könnte man ihn für das Gegenteil seines Romanhelden Marko Djordjević halten. Marko, der Vojnović zum erfolgreichsten slowenischen Schriftsteller seiner Generation machte, ist das Kind von bosnischen Serben, die vor dem Krieg nach Slowenien geflüchtet sind. Schäfuren werden die in Ljubljanas Trabantenvorstadt Fužine wohnenden Flüchtlinge verächtlich genannt.
Well, I grew up in Fužine. I lived there for 22 years. My parents still live there.
Ich bin in Fužine aufgewachsen, habe dort 22 Jahre gelebt und meine Eltern leben noch heute dort. Insofern ist Marko Teil meiner Welt. Meine Eltern gehörten zwar der Mittelschicht an, aber ich war von Leuten wie ihm umgeben, habe wie auch er Basketball gespielt. Anders als er hatte ich die Möglichkeit, diese Welt zu verlassen und zu sagen, ich bin nicht nur ein Chefur aus Fužine, während Leute wie Marko in ihrer Rolle als Chefuren gefangen bleiben. Es ist alles, was sie haben. Und das ist ihr größtes Problem.
Chefuren raus, heißt Vojnovics 2008 erschienener Erstling, der bereits im Titel nicht vor provokativen Parolen zurückschreckte. Der Roman war ein Bestseller. Er verkaufte sich 20.000 Mal allein auf dem slowenischen Markt.
Through his eyes, I'm able to show some things about the world we live in.
Durch seine Augen kann ich ein paar wichtige Dinge über unsere Gegenwart thematisieren, und zwar auf brutalere, politisch sehr viel unkorrektere Weise.
With me, I always try to look at the problem from different aspects.
Ich selbst schaue mir alles immer von verschiedenen Perspektiven an, bin voller Zweifel und widersprüchlicher Gefühle. Da macht es umso mehr Spaß, durch die Figur Marko einen ganz einfachen Blick auf die Welt zu werfen.
To be able to look at the world very simple.
Im Kapitel mit dem einprägsamen Titel »Warum wir Slowenen auf den Sack gehen« beschreibt Vojnovics Romanfigur Marko den Unterschied zwischen seinen Verwandten in Bosnien und den Menschen in seinem Geburtsland.
Goran Vojnović, Chefuren raus. Ich bin zwar hier geboren und so, aber ich habe von allem die Schnauze voll. Wenn du runterfährst, empfangen dich alle, als wärst du der King, nur weil du einer von ihnen bist. Das finde ich cool. Aber hier sehen alle nur auf sich und dass sie genug haben. Ein gutes Auto, eine Riesenhütte. Sie scheren sich nicht um Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel. Die Leute hier sind nicht offen und deshalb sind sie nicht glücklich. Deshalb sind sie nur am Jammern. Uns liegen nicht dieselben Sachen im Blut und fertig. Wir sind Chefuren und sie sind Slowenen. Und das ist es. So einfach ist das.
Mit beißendem Humor beschreibt Vojnović die Lebens- und Gedankenwelt der Menschen am Rande der Gesellschaft und auch die diskriminierende Polizeigewalt. Was ihm eine Strafanzeige des stellvertretenden Polizeidirektors Sloweniens einbrachte und sich zu einem handfesten politischen Skandal auswuchs. Erst die Intervention des Innenministers schlichtete damals den Streit darüber, wer wie über die Minderheiten aus Bosnien, Serbien und Kroatien schreiben darf, die in Slowenien zwar einen Wohnort, aber nie ein Zuhause gefunden haben.
We were willing to talk about these things finally after so many years.
Wir waren nach so vielen Jahren endlich bereit, über diese Dinge zu sprechen. Mein erster Roman war eine Art Vorwand, um die Diskussion zu eröffnen. Wir haben diese Probleme unterdrückt, wollten nicht darüber sprechen. Natürlich spürten alle, dass eine gewisse Spannung herrscht und dass es da eine Minderheit gibt, die auf gewisse Weise unterdrückt wird und von der wir nicht wissen, was sie denkt und fühlt. Mein Buch gab diesen Leuten eine Stimme und bot anderen die Möglichkeit, einen Blick in diese Welt zu werfen und zu schauen, wie es hinter den Vorurteilen, Stereotypen und Witzen wirklich aussieht. Beside those curtains of prejudices and some stereotypes
and some jokes and stuff like that. Auch in den folgenden, vielschichtig komponierten, psychologisch reflektierenden Romanen Vaters Land und Unter dem Feigenbaum, die in Slowenien mit wichtigen Preisen bedacht und ins Deutsche übersetzt wurden, beschäftigt sich Vojnović mit der Suche der Nachkriegsgeneration nach der Wahrheit der Vergangenheit und ihrer eigenen Position in der Gegenwart. Sie erzählen, wie die Elterngeneration die Erinnerung an einen Staat, den es nicht mehr gibt, an Gewalt, Vertreibung und Schuld, ihren Kindern vererben, die sich ihrerseits aus den Bruchstücken der Vergangenheit eine hybride Identität erschaffen müssen. 15 Jahre nach dem Erstling Čefurin raus, kehrt Goran Vojnović in 18 Kilometer nach Ljubljana zu seinem verlorenen Helden Marko Đorđić in Ljubljanas Trabantenstadt Fužine zurück.
My main motive for writing the second part of this book is to show how our world, and I don't mean just Slovenia, but the entire region, turned into completely wrong direction in last 10, 15 years.
Meine Hauptmotivation, die Geschichte von Marko Đorđić weiterzuschreiben, war zu zeigen, wie unsere Welt, nicht nur Slowenien, sondern die gesamte Region, sich in den vergangenen 10, 15 Jahren in eine total falsche Richtung entwickelt hat.
Vojnović meint den wachsenden Nationalismus. Weil sein liebenswerter Anti-Held Marko in Slowenien keine Zukunft hat, schickt dessen serbischstämmiger Vater ihn zu den Großeltern nach Bosnien zurück, wo man ihn wahlweise als gebürtigen Slowenen oder als ethnischen Serben ausgrenzt. Als er 10 Jahre später in slowenische Fužine zurückkehrt, muss er feststellen,
18 Kilometer bis Ljubljana. Was ich sagen will, ist, dass ich in Bosnien Serbe geworden bin und dass ich auch jetzt Serbe bin. Und dass ich kein Čefur mehr bin. Und dass ich nicht mehr aus Fužine bin. Ich bin in Fužine ein totaler Außerirdischer. Ich gehöre nicht mehr hierher. Ich bin hier ein Außerirdischer und es ist alles für den Arsch. Überall bin ich ein Außerirdischer. Aber in Fužine geht mir das, dass ich ein Außerirdischer bin, wirklich auf den Sack. Nach 10 Jahren in Bosnien, wo zunehmend Hass und Spannungen zwischen den Ethnien herrschen, kehrt Marko natürlich nicht gemäßigter nach Slowenien zurück. Ganz im Gegenteil. Er ist wie vergiftet. Seine Probleme in Slowenien sind harmlos gegenüber denen, die er in Bosnien erlebt hat. Bosnien-Herzegowina war immer schon ein gescheiterter Staat. Aber in den letzten 10 Jahren hat es sich zu einem fast chronisch depressiven Land voller Spannungen entwickelt, weil die Leute realisieren, dass sie keine Zukunft haben.
Just coming back and back, because people realize there is no future.
Goran Vojnović lässt seinen Ich-Erzähler mal im Straßenslang, mal in explosiven Monologen seine Wut über Heimatlosigkeit und Verachtung hier wie dort loswerden. Mit Marko stellt Vojnović, der auch als Kolumnist und politischer Kommentator bekannt ist, unbequeme Fragen nach der Identität eines Landes, das immer dazwischen lag, zwischen Österreich, Ungarn, Italien und Kroatien. Ein Scharnierland und nicht einfach nur ein Land.
In 18 Kilometer nach Ljubljana. Ich werde nicht mehr euer Janez Slowene, Bosanac Serbe, Flüchtling, Slovenac, zugewanderter Südländer sein. Nichts werde ich mehr sein. Ich bin ein Nichts und Niemand. Marko Đorđić. 2 Dž und ein weiches Tsch. Und Punkt. Klar? Ist das klar?
Yeah. Eto majka kule, 2-0-2-2. Ponovo vajbamo.
Vojnovichs neuer Roman ist kraftvoll, sehr gegenwärtig und direkt. Er lebt von der Dynamik seiner Figuren und seiner Sprache und wirft einen kritischen Blick auf ein Land, das sich 30 Jahre nach der großen Transformation fragt, was Unabhängigkeit und marktliberale Demokratie für das Selbstverständnis als Nation und als Gesellschaft bedeuten.
Ich denke, dass die Idee des Sozialismus und so, wie er hier bei uns gelebt wurde, auch gute Inhalte hatte und eine Alternative zu der Welt bietet, in der wir uns jetzt befinden.
Meint Mojza Kumedei. Die 1964 geborene Autorin, Philosophin und Journalistin gehört heute, neben der legendären Lyrikerin Svetlana Makarovic, zu den wichtigen literarischen Stimmen Sloweniens, die jenseits plumper Ressentiments die Gegenwart mit der sozialistischen Vergangenheit abgleichen. Einen Namen als Autorin machte sich Kumedei nicht nur mit dem preisgekrönten Historienroman Kronos erntet, der 2019 auf Deutsch erschien, sondern vor allem mit Erzählbänden.
Ich weiß nicht, wie man diese Idee in unsere neoliberale Welt implantieren könnte. Aber ich denke, wir dürfen trotzdem nicht aufgeben. Denn die Welt ist ungerecht. Gerade was Menschen und Arbeitsrechte angeht. Heute arbeiten sehr viele Menschen unter äußerst prekären Bedingungen. Man hat das Gefühl, dass Fragen und Probleme, auf die wir im 20. Jahrhundert bereits Antworten gefunden hatten, sich heute erneut stellen. Die öffentliche Gesundheitsversorgung oder die Rechte der Arbeit, das sind Fragen, die gegenwärtig ganz Europa betreffen und auf die man im Sozialismus bereits eine Antwort gefunden hatte.
Zum Gespräch hat die Autorin in eine Villa am Fuße der Julischen Alpen geladen. Die Villa Bläth am Ufer des gleichnamigen Gletschersees war einst Titos Prachtresidenz, in der der Volkstribun Staatsgäste empfing. Heute ist sie ein Luxushotel mit nostalgischem Charme. Sie verspüre keine Jugo-Nostalgie, beteuert Kumedei. Der Kampf um soziale Ideale müsse aber weitergehen. In dem gerade auf Deutsch erschienenen Erzählband »Unter die Oberfläche« zeigt die Autorin menschliche Abgründe in einer anonymen Gesellschaft.
Im aktuellen Band haben sich viele Leserinnen und Leser in ihrer Einsamkeit während des Lockdowns wiedererkannt. Dabei hatte ich die Geschichten bereits viel früher verfasst. Die Muster, die ich beschreibe, sind typisch für unseren westlichen Kontext. Obwohl wir mehr Technologie zur Verfügung haben und eigentlich vernetzter sein müssten, nimmt die eigentliche Kommunikation angesichts der Digitalisierung immer mehr ab. Die aufrichtige Kommunikation zwischen Menschen. Unsere Beziehungen untereinander verändern sich.
In 13 Geschichten erzählt Kumedei von Einsamkeit, Krisensituationen und unheilvollen Beziehungen. Von dem, was sich unter der Oberfläche abspielt. Die Erzählung »Ein Leben mit Erik« beschreibt die Beziehung einer erfolgreichen und zugleich sozial isolierten Frau zu ihrem KI-gesteuerten Auto namens Erik.
Mojza Kumedei, »Unter der Oberfläche«. Erik ist nach einer Reihe von Zusammenstößen in meinem Leben erschienen, als mir klar wurde, dass ich sehr wahrscheinlich allein bleiben werde. Im Laufe von 1,5 Jahren habe ich mich an seine synthetische Stimme und seine ruhige Fahrweise gewöhnt. Letztendlich ist jede enge, intime Beziehung, sei es zu einem Menschen, einem Tier oder einer künstlichen Intelligenz, mit Risiken verbunden.
Kumedeis Geschichten lesen sich zunächst unpolitisch. Unter der Oberfläche aber weisen sie auf die Missstände der gegenwärtigen Gesellschaft hin, auf soziale Isolation, Sinnlehre und haltlose Glücksversprechen des Kapitalismus. Die Autorin leiht Menschen aus unterschiedlichsten Milieus eine Stimme. EU-Beamten, Schönheitschirurgen, Arbeitslosen, Psychopathen und Universitätsdozentinnen. Die stärkste Geschichte des Bandes handelt von einer erfolgreichen Geschäftsfrau, die Opfer eines psychopathischen Entführers wird. Nicht nur wird die Traumatisierte von ihrem Partner verlassen, auch beim Therapeuten findet sie keinen Trost, sondern vielmehr misogyne Stigmatisierung.
Er hat mich gefragt, wie ich angezogen war, ob ich eine Hose oder ein Kleid getragen habe, was für einen, und am Anfang hat er noch im Präsens gesprochen, Lebensstil ich habe, ob ich mit jemandem zusammenlebe oder allein, wie mein Sozialleben ist, ob ich diese verdammten Dating-Apps benutze und. Immer so weiter. Als hätte ich mit meiner Lebensweise selbst dafür gesorgt, dass mir das passiert.
Die Transformation ist erfolgreich verlaufen. Slowenien nicht nur die wohlhabendste der ex-jugoslawischen Teilrepubliken, sondern auch Mitglied der Europäischen Union, des Schengen-Raums und der Währungsgemeinschaft. Das Land hat sich damit die typischen Probleme der wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung eingehandelt. Die Motive der Sinnsuche und der Einsamkeit in der Leistungsgesellschaft spielen auch bei anderen slowenischen Gegenwartsautorinnen eine Rolle. Etwa in Erike Johnson Debeljaks Roman »Verliebt, verheiratet, verwitwet, verhurt« über eine Frau, die sich nach dem Tod ihres prominenten Mannes mit der Frage konfrontiert sieht, wer sie nun sein will und kann. Oder bei der 1980 geborenen Anna Marwan, die 2022 mit »Die Wechselkröte« über Isolationserfahrungen im Lockdown den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Bei der Präsentation ihres zweiten Romans »Verpuppt« in Berlin erklärt die Autorin:
Was ich problematisch finde, ist, dass wir heutzutage so gezwungen werden, uns zu definieren. Und wir machen das selbst, um anderen irgendwie den Umgang mit uns zu erleichtern. Und wir haben so wenige Schubladen, in denen wir uns selbst dann hineinstecken, dass es wahrscheinlich das der Grund ist, dass es so viele Identitätskrisen gibt.
Im Roman »Verpuppt« erzählt Anna Marwan von einer jungen Frau namens Rita, die das Chaos der Welt um sie herum zu bändigen versucht, indem sie Gegenwelten entwirft und sich einen Gefährten erfindet. Ob der deutlich ältere, einsame Ivo Jäsch nichts anderes ist als ihr alter Ego, bleibt offen. Die mangelnde Kohärenz ihrer Erzählweise will Anna Marwan verstanden wissen als Ausdruck einer inneren Wahrheit, die sich partout nicht mitteilen lässt. Anna Marwan setzt sich existenziell mit Fremd- und Selbstwahrnehmung, mit Einsamkeit und Kollektiv auseinander. Ihre Romanfigur Rita wähnt sich in eine Welt hineingeboren, die ihr wahres Wesen nicht erkennt.
Anna Marwan, verpuppt. Den Blick auf fremde Gesichter geheftet, verlor Rita manchmal das Gefühl für das eigene. In der Handtasche hatte sie einen Taschenspiegel, um sich von Zeit zu vergewissern, wer sie war. Nicht aus Eitelkeit, wie ihre Mutter angesichts des Spiegels gemeint hätte, sondern einfach als junge Frau, die von Zeit zu Zeit die Bestätigung braucht, dass sie eine junge Frau ist und keine alte Frau oder gar ein alter Mann. Ihr eigenes Gesicht war ihr in dem Ausmaß aus dem Gedächtnis geraten, dass sie immer aufs Neue überrascht war, wenn sie es erblickte.
Ist das der literarische Ausdruck einer Sehnsucht, wie sie Ivan Zanka schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts als typisch slowenisch diagnostizierte? Zumindest lässt sich ein Bogen schlagen zwischen Ritas Wunsch, in ihrer Eigenheit erkannt zu werden, und dem Repenenje-Gefühl der Sehnsucht nach Freiheit, nach einer unendlichen Ausdehnung des seelischen Innenraums, die befreit von den kolonisierenden Projektionen der Außenwelt.
Ivan Zanka, Weiße Chrysantheme, kritische und politische Schriften. Sie haben uns entdeckt, wie Sie ein Volk schwarzer Zwerge in Nordafrika entdeckt haben. Nein, nicht einmal so haben Sie uns entdeckt.
Zum Zwergenvolk schickten sie Gelehrte und Forscher, um alles von A bis Z aufzuklären. Woher dieses Volk kommt, wer es ist und wie es sich mit seiner Kultur verhält. Eine dicke Zahl von dicken Büchern zeigte der Welt, wie jenes Volk lebt, was es geschaffen hat und wo es im Tiefland der allgemeinen Menschenkultur steht. Oh, es ginge uns gut, wenn uns eine Heimat in Schwarzafrika zugeteilt worden wäre.
110 Jahre später scheint Zankas Analyse der slowenischen Befindlichkeit in der Literatur noch immer gültig zu sein. Und womöglich ist es gerade diese Sehnsucht, die die slowenische Literaturszene so aufregend, vielseitig und reich macht. Die historischen Bruchlinien zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung dieses kleinen, landschaftlich und kulturell so wundersam vielgestaltigen und widersprüchlichen Landes zwischen Adria und Alpen umschreibt Aleš Steger heute so.
Der Slowene, die Slowenin. Man kann ihn auch nicht restlos verstehen. Denn der Slowene, so gewieft und in sich verbissen er auch sein mag, versteht sich selbst nicht. Wenigstens nicht ganz. Das Ganze ist nie vor seinen Augen ausgebreitet. In seiner Seele bleibt immer etwas verhüllt. Ein Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit in der Welt und im Kosmos, das ihn in diese Chepinenje zurückzieht.
Worte, Welten, Wunder. Slowenien, Gastland der Frankfurter Buchmesse. Von Cornelius Wüllenkämper. Es sprachen Maximilian Held, Rainer Strecker, Niklas Kort und Judith Engel. Ton Thomas Monajan. Regie Giuseppe Majo. Redakteur Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.